Ja, die Einheit, die so wichtig ist zwischen Juden und Christen, interessanterweise, hier drückt sich das schon in eurer Dekoration aus. Ich fühle mich fast schon wie in einer messianischen Gemeinde. Die Israel-Fahne von einem deutschen Juden auf dem Zionistenkongress, entstanden aus einem Talit, dem Gebetsmantel, wie er hier ist. Der Gebetsmantel, und dann war, bevor die Konferenz anstand, wurde gesagt, okay, machen wir den Magen-David, den Davidstern, oder wie im Dritten Reich der Judenstern, den machen wir da drauf. Aber es ist ein messianisches Zeichen, der Stern. Weist auf den Messias hin, Magen David, der Stern, der Schild, das Schild Davids. Und so auch hier der Gebetsmantel, weist auf den lebendigen Gott hin. Im Morgengebet verhüllt man sich damit, und das Entscheidende sind hier die Quasten. Markus 9, glaube ich, ist es 9, die blutflüssige Frau, ja, sie geht her und nimmt hier den Saum des Mantels Jesus, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Und Jesus dreht sich um und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Nee, was für ein Saum soll sie denn berührt haben? Jeschua hat hier so einen Gebetsmantel getragen, und was sie berührte, waren hier die Zizit. Und das sind 5 Knoten und das sind 8 Fäden, und sie verheißen jeweils eine Verheißung auf den Allmächtigen. Darauf verweisen sie. Und das nimmt sie in die Hand, ja, und sagt, Jeschua, dein Glaube hat dich gerettet. Und man birgt sich damit und es heißt, ja, Herr, unter deiner Gnade wollen wir sein. Unter deiner Geborgenheit, das ist uns wichtig. Es heißt sogar, das Wort dafür, die Barmherzigkeit, ja, ist das gleiche, das Baby im Mutterschoß, das gleiche Wort, das Baby im Mutterschoß, ist die Barmherzigkeit, die Geborgenheit. Und das ist das, was nachempfunden wird. Wir wollen geborgen sein in diese allmächtigen Hand Gottes. Und daher bedecken sich hier jüdische Menschen im Gebet, also insofern auch hier die Menorah, ja, der 7-armige Leuchter. Auch sie erinnert an die Gegenwart Gottes. Gott ist da. Diese Menorah war schon in der Stiftshütte. Sie war im ersten Tempel beim Salomo gewesen. Sie war dann im zweiten Tempel, in den der Herr Jesus rein und rausgegangen ist. Und sie soll dich darin erinnern, Gott ist gegenwärtig. Egal, wie hoch das Wasser steht, Gott ist da. Die Schechina Gottes. Und insofern, ja, es ist schön, dass wir in dieser Weise deutlich werden. Und dann kannst du die Chance der Einheit mal aufmachen. Und zwar hier on, da sind wir jetzt, ja, messianische Juden. Ich gehe mal hier an die Seite, das ist dann auch in Ordnung. Ihr könnt das dann sehen, ja. Und Christen gemeinsam unterwegs. Das ist so wichtig. Wie ich vorhin sagte, ihr wollt messianische Juden. Das ist ein Terminus, der später entstanden ist, jetzt in den 70er Jahren aus der Jesus People Bewegung, als die ersten Juden im Rahmen der Jesus People Bewegung eben auch in Amerika zum Glauben gekommen sind. Ja, haben sie sich Messianic Jews genannt. Jetzt ist das hier eben ein Terminus, der weltweit sich durchgesetzt hatte. Im kirchlichen Bereich wird immer noch von den Judenchristen gesprochen, aber es ist ein Ereignis. Das Judenchristentum in Europa ist im Dritten Reich vernichtet worden. Es gab keine Judenchristen mehr. Es gab auch in Deutschland keine messianischen Gemeinden mehr. Sie sind radikal vernichtet worden. Und insofern ist es ein Wunder, dass heute wieder Gemeinden existieren, dass überall von München bis nach Hamburg Gemeinden existieren und dass Menschen im Namen Jesus zusammenkommen. Und das ist verheißen in Jesaja 56. Nicht-Juden kommen zum Glauben an den Gott Israels und feiern zusammen mit Israel den Schabbat. Wahrscheinlich ihr im Gebetskreis habt auch schon die ein oder anderen jüdischen Feste persönlich kennengelernt, auch vielleicht den Schabbat kennengelernt. Aber es wichtig ist, Jesaja tut prophetisch Voraussagen. Und das verwirklicht sich, wer heute in Jerusalem zum Beispiel in eine messianische Gemeinde geht, ja, oder ihr kommt zu mir nach Hamburg in die messianische Gemeinde. Es sind Juden und Nicht-Juden zusammen und sie bekennen gemeinsam hier den Messias als der, der er ist, eben Jeschua als der Hamashiach. Jesus ist nicht der erste Christ, das ist proklamiert worden in der Kirche. Jawohl. Und wir haben lange gebraucht, um deutlich zu machen, jawohl, in diesem Jesus, von seinem jüdischen Hintergrund, ist das Heil für die Menschen aller Welt, aller Völker gekommen. Ein Licht hier für alle. Und das ist dann das Schöne, wie es Jesaja 56 deutlich macht. Sie feiern mit Israel den Schabbat, sie halten den Bund. Was ist jetzt am Montag, wisst ihr das? Jetzt am kommenden Montag. Jawohl, Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah. Das jüdische Neujahrsfest. Und in 10 Tagen ist das Yom Kippur-Fest, das Versöhnungsfest. Ihr könnt eure Uhr danach stellen. Ich will das jetzt nicht prophetisch als ein Menetekler an die Wand schreiben, aber wenn ihr auf die Geschichte Israels schaut seit 48, sind grauenhafte Attentate innerhalb der jüdischen Community immer zwischen Rosh Hashanah und auch Yom Kippur geschehen. Und jetzt am kommenden Montag ist wieder Rosh Hashanah. Die gesamte jüdische Welt und natürlich die Christen freuen sich auch mit den jüdischen Menschen. Sie erinnern daran, dass letztendlich Gott auch wiederkommt. Innerhalb der messianischen Gemeinde erinnert man sich, es ist beim Schall der Posaune werden die Toten auferstehen. Die Posaune, das ist das Shofar, das hier an Rosh Hashanah jetzt auch dann geblasen wird. Und es soll dich erinnern, Gott ist gegenwärtig. Und wiederum haben wir prophetisch in Zacharja 8, die Nationen erkennen, dass Gott mit Israel ist. Das ist jetzt vielfach etwas, was die arabische Welt erlebt. Interessanterweise, es gibt die Organisation Islamischer Staaten, ist nicht die richtige Übersetzung, Organization of Islamic Cooperation, ist ein Zusammenschluss der arabischen Staaten, arabisch-muslimischen Staaten mit 56 Staaten. Und immer mehr von ihnen erkennen, dass der Gott Israels seit 48, wo der Existenzkampf Israels auf Messerschneide immer wieder ist, auch jetzt in dieser Zeit nach dem 7. Oktober 23, unabhängig davon, wie die mediale Berichterstattung bei uns hier ist. Aber Kenner wissen, nur mit Gottes Hilfe ist Israel bisher am Leben. Ein Kampf an 7 Fronten, der bisher geführt wurde und immer noch aktiv ist. Noch immer kommen Raketen aus dem Gaza, noch immer kommen Raketen aus dem Jemen, noch immer sind immer wieder Angriffe auf Zivilisten gegeben, wie letzte Woche in Jerusalem, wo bestialisch junge und alte Menschen getötet wurden. Und trotzdem auf diesem Hintergrund, Nationen erkennen, dass Gott mit Israel ist. Du hast wohl einen Blick auf meine Biografie. Jawohl, es ist ein Wunder, dass ich selber lebe. Es ist ein Wunder, dass ich Kinder habe, dass ich heute Enkelkinder habe. Der Feind hat das nicht gewollt. Er wollte, dass unsere Wurzeln komplett ausgelöscht werden. Und doch war es der Gott Israels, wie es beim Vater von David heißt, ein Stumpf Isais. Und aus diesem kommt plötzlich so ein kleines Zweigchen. Und doch ist Leben da. Und das ist das, was innerhalb der jüdischen Community kennzeichnet ist. Und genau das wird dann deutlich. Wer sich mit der jüdischen Geschichte beschäftigt, der weiß, letztendlich ist es Gottes Wirken gewesen, dass heute noch nach 3000 Jahren Existenzkampf Juden existieren. Damit darf der Jude an sich nicht in allem gerechtfertigt werden, denn es gibt auch viel Not, die durch die Juden entstanden ist. Aber es geht um eine ethnische Gruppe als Ganzes, dass Gott sagt, das ist mein Volk. Und durch diese werde ich die Völker segnen. Und durch diese haben die Völker die Bibel bekommen. Und durch diese habt ihr heute Sonntag als den Ruhetag. Woher kommt das denn? Aus der Schabbatheiligung der 10 Gebote. Wer weiß denn heute im Blick auf unser Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz, nach dem Ethos der 10 Gebote, woher kommen die 10 Gebote? Ja, die Bibel. Woher kommt die Bibel? Von den Juden. Wer war Mose? Sagt mir nicht, es war der erste Germane gewesen. Ja, wir verstehen. Wir sind an dieser Weise eine geistliche Einheit. Und das ist prophetisch hier. Zacharja 14 wird das, wenn der Herr Jesus kommt. Bei der Ankunft des Messias werden die Nationen mit Israel das Sukkot festhalten, das Laubhüttenfest feiern. Heißt es ausdrücklich dort. Jesus kommt auf dem Ölberg wieder und wird von dort aus dann sein tausendjähriges Reich errichten, wie wir das lesen. Und dann wird ein Friedensreich sein für die Nachfolger aus den Nationen und ebenso auch von Israel. Insofern, es entspricht dem Willen Gottes, dass Juden und Nichtjuden gemeinsam unterwegs sind. Sie stehen hier bei sich, sei es die politische Region von Schwäbisch Hall, als auch als gläubige Christen hier in der christlichen Szene. Und es liegt an ihnen, deutlich zu machen, nicht nur wo sie stehen, sondern hier auch für Israel, nicht um Israel selbst willen, sondern um den Gott Israel selbst einzutreten. Und das Evangelium wurde von Jerusalem aus in die Welt gesandt. So sieht Jerusalem heute aus. Das hier ist das Kidrontal, hier ist der Ölberg, hier kommt der Herr Jesus wieder, hier, wo heute die Al-Aqsa-Moschee ist, ja, da, diese Mauern sind exakt auf die alten Mauern, die damals in der Zeit Jesu waren, aufgebaut. Ich habe einige archäologische Studienreisen gemacht gehabt, ja, da hatten wir verschiedenste Leute auch dabei gehabt, das, und war bewegend, die Zeugnisse hier anhand der Steine zu sehen, die zurückreichen in die Zeit Jesu, als auch darüber hinaus zurückreichen bis hinein in die Phase Salomos. Und zu sehen, jawohl, das, was die Bibel sagt, ich darf ihr vertrauen. Und das ist so wichtig. Und das ist das alte David City, Davids Stadt. Und wunderbare Ausgrabungen, die man auch gemacht hatte, ja. Und insofern von hier aus, ja, das ist der Mount Zion, der Zionsberg. Hier ist das Evangelium, auch nach der Zerstörung Jerusalems haben sich die Juden dort versammelt, die an Jesus glaubten und sind in die Welt gegangen, das Evangelium zu verkündigen. Und da möchte ich euch mal mit hineinnehmen in die Apostelgeschichte. Ich hatte es ja immer auch so vernommen gehabt, dass mir Menschen sagten, ja, ihr Juden habt ja Jesus gekreuzigt, ihr Juden habt ja mit Jesus nichts anfangen können, da er hat euch ja das Gericht getroffen. Ich weiß gar nicht, wie viele Gerichte notwendig sind, ja, bis endlich das aufhört, denn in den 2000 Jahren, ja, ist schon genug Verfolgung gewesen. Und trotzdem, schaut mal, Apostel, nur, dass wir mal einen Eindruck bekommen, wie Bibelinterpretation heute geschieht. Aber wenn wir aufmerksam nur das Wort lesen, und es war mir eine Hilfe, Ich habe das Wort gelesen und gelesen. Ich kannte ja gar keine christlichen Kommentare. Die habe ich erst später in Wuppertal kennengelernt. Ja, ich wusste gar nicht, was ist eine Studienbibel. Ja, ich habe einfach nur ein neues, nacktes Neues Testament gehabt. Aber nach 50 Mal lesen, ja, habe ich ein Fingerspitzengefühl bekommen, als ich dann irgendwas anderes in meiner Hand hatte, ob es Falschgeld ist oder nicht. Ja, und das ist wichtig. Und insofern, Apostelgeschichte 2, achtet einmal, eine Erweckung unter den Juden bricht sich Bahn. Und es ist falsch, wenn gesagt wird, Juden haben Jesus abgelehnt, Juden wollten vom Evangelium nichts wissen. Das Zeugnis der Apostelgeschichte spricht eine andere Sprache. Und ich weiß nicht, warum das bis zum heutigen Tage in den christlichen Kommentaren weiter von Generation zu Generation so kolportiert wird. Apostelgeschichte 2, 3000 Juden kamen in Jerusalem zum Glauben. Apostelgeschichte 2, 47, täglich kamen weitere Juden hinzu. Apostelgeschichte 4, 4, die Gemeinde wuchs auf 5000 gläubige Männer. Kapitel 5, Vers 14, eine nicht zählbare Masse von Männern und Frauen kam zum Glauben an Jeschua, rund um, nur in Jerusalem. Das heißt, wenn das hier bei Ihnen in Schwäbisch Hall ist, das wäre Erweckung gewesen. Da müsstet ihr hier die Wände sprengen und dreimal größer bauen. Ja. Apostelgeschichte 6, die Zahl der Nachfolger Jesu in Jerusalem. Immer noch sind wir bis Kapitel 6 im geografischen Raum Jerusalem als auch Umgebung. Ja. Und auch hier würde überaus groß. Und da kommen plötzlich die Tempelpriester, die Kohens, die Leviten. Auch von ihnen kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Ja, wieso heißt es denn dann bis zum heutigen Tage, die Juden haben Jesus abgelehnt? Wenn doch das Zeugnis der Apostelgeschichte eine ganz andere ist. Und so sehen wir das auch weiter. Apostelgeschichte 12, das Wort Gottes breitet sich aus. Jetzt in Kleinasien unter den Juden dynamisch und so auch, Kapitel 13, die ganze Stadt Pisidiens in Kleinasien hörte das Wort Gottes, Juden und Nichtjuden. Und hier sehen wir Kapitel 13 schon die Einheit. Jüdische und nichtjüdische Menschen, die zum Glauben gekommen sind, sind als Community in der Einheit des Evangeliums vorhanden. Ist das nicht schön? Manchmal auch bei mir in Hamburg. Ich freue mich, wir haben eine, die International Baptist Church. Gibt es das hier bei euch auch? Ja, also wir haben da in Hamburg eine. Und in Stuttgart, ja. Alle ethnischen Gruppierungen sind dort vertreten. Das ist schön. Da stelle ich mir Offenbarung 7 vor. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, die Menschen, was machen sie? Miteinander? Sie tun Gott anbeten. Das ist das. Sie tun Gott anbeten. Und darum geht es. Das ist unsere gemeinsame Mitte. Und da spielt es keine Rolle, ob der Deutsche mittags dann seine Kartoffeln isst und der andere sein Reis und der dritte seine Nudeln. Das ist gar kein Diskussionsgrund. Sondern es geht darum, gemeinsam in der Nachfolge zu sein, Jeschua anzubeten. Und jede kulturellen Eigenschaften und individuellen Dinge, ja, mit großer Liebe und Freude zu respektieren. Jetzt geht's weiter. Es bildet sich die eine Gemeinde. Ich bin immer noch nur in der Apostelgeschichte. Die eine Gemeinde aus den verschiedensten, Apostelgeschichte 14, Vers 1, eine große, nicht mehr zählbare Menge von Juden und Nichtjuden in Kleinasien erkannten in Jeschua den Messias. Und ihr könnt das weiterlesen. Das Wort wurde auch von vielen der angesehensten Frauen in Beröa angenommen. Apostelgeschichte 21, da wird dann eine Umschreibung gemacht für einen Begriff, der ins Deutsche gar nicht zu übersetzen ist. Myriaden von Menschen kamen zum Glauben. Das heißt Zehntausende mal Zehntausende. Es ist eine nicht mehr zählbare Masse, die da zum Glauben gekommen ist. Etwas Fantastisches. Das wünscht man sich doch heute, oder? Ja. Ja. Und so geht es weiter. Apostelgeschichte 21, sie blieben hier interessanterweise, Apostelgeschichte 21, Eiferer wird leider in der deutschen Übersetzung mit einer Negation besetzt. Eiferer für die Tora, Eiferer für das Gesetz. Eiferer, das heißt, sie sind ja in der Tradition des Judentums geblieben. Das heißt, sie haben ja weiter hier den Talit morgens angezogen beim Beten. Sie haben weiter ihren Gebetsbuch, ihren Zidur in der Hand gehabt. Sie haben weiter hier die Menorah und was auch immer. Sie sind in der Kultur geblieben. Das heißt, sie haben kein Schweinefleisch gegessen. Sie haben keinen Cheeseburger gegessen. Milch und Fleisch muss getrennt sein. Das heißt, sie sind in den Traditionen geblieben. Ist das negativ? Nur in den deutschen Übersetzungen wird das entsprechend mit einer Negation versehen. Und hier muss ich sagen, ja, das darf nicht sein. Leider gibt es in den verschiedenen christlichen Bibelübersetzungen bis hin in den christlichen Bibelkommentierungen noch immer einen latenten, ich sage einmal vorsichtig, christlichen Antisemitismus, weil das Positive im Judentum zu wenig wertgeschätzt wird. Und ihr seid hier im Gebetskreis dabei, das zu überwinden. Ja, das ist schön. Das heißt, auch heute in der messianischen Bewegung, jawohl, die Tora ist das Herzstück. Ich habe als Kind zuerst die Tora, die fünf Bücher Mose, gelernt. Unser Rabbiner hat die fünf Bücher Mose uns beigebracht. Dieser Gott Abrahams, Isaak, Jakobs war mein Gott gewesen, ohne dass ich Jeschua kannte. Aber das doch negativ zu machen, du hast ja nur die Tora, eben die fünf Bücher Mose. Nein. Ich habe das Herzstück. Und ihr seid dazugekommen, dürft Anteil haben. Das ist doch das Schöne. Und insofern, sie lebten weiterhin jüdisch. Jawohl, gibt viele, die auch in der Tradition jüdisch bleiben, mit Kopfbedeckung und dergleichen. Und so muss man die Tradition der Väter individuell entsprechend akzeptieren, respektieren. Paulus selbst lebte ebenso in der Tradition der Väter. Paulus sagt, ich habe nicht ein Jota dagegen verstoßen in irgendeiner Weise. Seht, es gibt auch die deutsche Tradition in Israel. Wisst ihr, dass die Deutschen zusammen mit den Schweizern sind die Pioniere in der technischen Aufarbeitung während des Osmanischen Reiches in Israel. Es waren hier Württemberger, es waren Pietisten aus der Templerbewegung, damals Korntal, Stuttgart-Korntal gewesen. Da gab es noch keine Verbindungsstraße zwischen Akko und Jerusalem. Vorhin im Video war Akko gezeigt worden. Ja. Und es gab noch keine befestigte Straße. Ja, die Christen haben eine befestigte Straße gebaut. Ja. Die haben die technische Infrastruktur in Haifa aufgebaut. Es gibt heute noch deutsche Dörfer oder Straßen und Stadtteile mit deutschen Namen. Ja. Waldheim, ja. In Galiläa oder Sarona in Tel Aviv. Ja? Die haben sich so verdient gemacht. Ja? Positiv, da gibt es zwei Lehrstühle heute in Haifa, die sich nur in positiver Weise mit dem Engagement der Christen beschäftigen. Und ein Professor, er ist schon nicht mehr unter uns, Alex Kamel, er sagte, Christen als Pioniere im Heiligen Land. Ohne diesen positiven Aspekt der Christen im Heiligen Land hätte sich das Land gar nicht so entwickeln können. Und wiederum aber für die Christen war der Motor, die Motivation der Glaube an Jeschua. Ja? Und so gehört beides untrennbar miteinander zusammen. Und du sagtest, du warst in Maalot, ja? Es ist ja interessant, dann hast du ja mitgekriegt, wie Uriah letztes Jahr umgekommen ist. Ein Christ, der freiwillig in die IDF, in die israelische Armee gegangen ist, dessen Eltern eben Maalot leiten. Ja? Das Altersheim für Shoah, für Holocaust-Überlebende. Ein Christ, der muss nicht ins Militär gehen. Ob er arabischer Christ ist, ob er deutscher Christ ist, ja? Aber er ist freiwillig gegangen. Und so gibt es Tausende arabische Christen, auch messianische Juden, die heute in der israelischen Armee sind. Warum? So wie Uriah eben auch, ja, fällt Israel, wird der Feind triumphieren. Und wir können die Auswirkungen uns nicht vorstellen, was das dann auch für die demokratische Welt betrifft. Unvorstellbar. Also insofern, jetzt komme ich wieder zurück. Unsere Einheit, wer in der Nachfolge Jeschuas steht, hat Vergebung seiner Schuld und Erneuerung seines Lebens erfahren. Er ist unterwegs der Wiederkunft Jeschuas entgegen. Und das war das Entscheidende. Die Qualität des Zeugnisses Jesus ist das Bewusstsein meiner Vergebung. Ich habe, sehr, das darf ich hier sagen, sehr, sehr gelitten unter meiner Schuld. Als kleinstes Kind wusste ich um den Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. In der Tradition des Judentums groß geworden, Freude, letztendlich auch im jüdischen Religionsunterricht gehabt, in der jüdischen Gemeinde. Meine gesamte Sozialisation war ja dort. Dann die Assimilierung, Schifffahrt, alles, was damit zusammenhängt, Schuld, Sünde, Versagen, Abdriften von dem Weg der Väter, Zerbruch, Depression regelrecht. Und plötzlich das Bewusstsein, Jeschua erneuert zerbrochenes Leben, weil er der Retter ist. Und im Römer 8 heißt es, sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis darüber, dass ich ein Kind Gottes bin. Das, was mir vorher verloren gegangen ist, Herr, wo bin ich? Was ist passiert? Ist hier durch Jeschua wieder neu rangekommen. Und das gilt für dich, ob jung, ob alt. Das ist etwas Fantastisches. Und das ist die Qualität, das Herzstück der Botschaft und damit ein Alleinstellungsmerkmal. Im Christentum geht es nicht um Kultur, es geht um das Herzstück. Jesus will dir vergeben und schenkt dir Vergebung und gibt dir das Bewusstsein eines erneuerten Lebens. Das ist Evangelion. Frohe Botschaft. Und das hat mich verändert. Und insofern, er kommt wieder. Und ich gucke auf die Uhr. Ich muss zu Ende kommen, gell? Die Stadt des auferstandenen und wiederkommenden Königs, Jeschua HaMashiach, er kommt wieder. Und da, deswegen lassen sich die Menschen nie auf dem Ölberg beerdigen. Zacharja 14, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Apostelgeschichte 1, ihr Männer von Galiläa, ihr schaut zum Himmel und seht Jesus nach. Er wird wiederkommen, wie er aufgefahren ist. Jawohl. Und das wird nicht in Schwäbisch Hall sein. Ja. Das wird hier auf dem Ölberg sein. Und dann wird er das Kidron-Tal durchqueren. Und hier in Hesekiel 44 steht, der Maschiach ist einmal durch das Tor des Ostens gegangen. Hier, das goldene Tor, das Tor im Osten. Da wird er hindurchgehen. Und bei seiner Wiederkunft wird er ein zweites Mal hindurchgehen. Aber bis dahin wird es verschlossen bleiben. Das ist die Ursache, warum das Tor, wie es heute allgemein heißt, das goldene Tor verschlossen ist. Jetzt ist es interessant, die Muslimen haben jetzt hier eine islamische Grabanlage errichtet. Denn von den Juden hier hörten sie, der Messias kommt durch das Tor im Osten, Zacharja 14. Dann trafen sie Christen und die sagten, ja, Apostelgeschichte 1, der Herr kommt wieder vom Ölberg aus, wird dann hier sein tausendjähriges Reich errichten. Und die Muslime haben dann gesagt, wir machen mal das Tor hier zu, machen hier eine Grabanlage davor, denn wenn der Messias tatsächlich kommen sollte, wird er sich nicht verunreinigen wollen, indem er über einen Friedhof geht. Was ich jetzt so salopp darstelle, ja, ist in der Geschichte tatsächlich geschehen und das ist die Ursache, warum das Tor im Osten, das goldene Tor, zugemauert ist, Hesekiel 44. Hochinteressant. Das heißt, bis hinein in politische Dinge hat sich Prophetie erfüllt. Und Prophetie ist etwas Hochinteressantes. Und die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das prophetische Aussagen erhält, die ich nachprüfen kann. Und das ist fantastisch. Insofern, das Gebet um Einheit. Jesus betete, und damit komme ich gleich zum Ende, in Johannes 17, das Gebet des Messias um die Einheit seiner Nachfolger. Fünfmal betet der Vater im Himmel, dass die Gläubigen eine Einheit sein sollen. Prophetisch ist das letzte Gebet Jesu, Johannes 17. Danach haben wir kein Gebet mehr in dieser Weise, nur noch das Selbstgebet im Garten Gethsemane. Ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wo Jesus für die Menschen gebetet hatte, das ist Johannes 17 und entscheidend eine Einheit. Wir haben heute so viele Denominationen. Und manches Mal, ich habe viele Reisegruppen, deutschsprachige Reisegruppen in Israel geführt und Denominationen unterschiedlichster Prägung. Und es ist interessant, jeder hat seine Existenzberechtigung. Jeder hat von seinem Glauben, von seiner Tradition, von seiner Theologie seine Existenzberechtigung. Aber das Gebet Jesu, hier geht es um Einheit, die Einheit in der Nachfolge. Und das ist das Herzstück. Und darum geht es, dass wir hier die eine Gemeinde bilden. Das ist der Tempel. Und wir gehen gemeinsam der Zukunft Jesu entgegen. Hier sind Juden und Araber, Palästinenser und Drusen. Jetzt vor 4-6 Wochen sind die Drusen in bestialischster Weise abgeschlachtet worden in Syrien. Auch Christen darunter. Ein drusischer Pastor, der zum Glauben gekommen ist mit seiner gesamten Familie. Wo ist das hier ein Thema gewesen? Ja. Und wir sind eine Einheit. Praktische Auswirkungen. Schaut heute. In den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, gab es eine Handvoll messianischer Gemeinden. Heute gibt es eine ganze Reihe, ja, vom Norden bis zum Süden, dass hier eine geistliche Patenschaft eingeht. Jetzt beginnt das Gebet für die jüdische Welt in Deutschland. Ihr habt gestern einige haben das Gebetsbuch mitgenommen, betet für sie. 10 Tage lang Gebet. In euren Gebetskreisen, Hauskreisen und dergleichen. Betet für die messianischen Juden, für die jüdische Welt. Und ihr könnt das auch im Internet nachlesen. Gebet für die jüdische Welt in Deutschland von Bitzach Shalom in Berlin. Und wiederum, die messianische Bewegung heute ist das fehlende Bindeglied zwischen Kirche und Synagoge. Sie ist die Brücke. Und so verstehe ich auch meinen Dienst. Eine Brücke. Eine Brücke, damit wir hier gemeinsam letztendlich auch diese Prophetie quasi ja, symbolhaft erfüllen, mit Leben füllen und keine Abgrenzung haben. Und im Blick auf das Land, da ist es so, es kann uns nicht egal sein, was mit Eretz Israel geschieht. Es kann uns nicht kalt lassen, sondern wir haben Verantwortung. Dass Juden heute wieder im Land leben, ist die prophetische Erfüllung der großen und kleinen Propheten, wie er es vorher gesagt hat. Ich werde mein Volk sammeln vom Norden und Süden, vom Osten und Westen. Ich werde sie in das Land der Väter zurückbringen. Und so ist es geschehen. Und der Feind, er schläft und schlummert nicht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und will insofern die Existenz Israels vernichten. Damit rechtfertige ich nicht, was politisch oder militärisch in Israel geschieht. Aber allein geistlich, die Präsenz Israels heute ist ein Zeichen prophetischer Erfüllung. Und Bibelleser haben das immer gewusst. ob auf jüdischer als auch auf christlicher Seite und so eben auch die Templerbewegung, die hier in Württemberg entstanden ist. Ja. Und wir erleben die Sammlung des Volkes, seht, so klein ist das Land, die ganzen Staaten. Wer hat sich mal gefragt, warum kein einziger Palästinenser in einen islamisch-arabischen Staat auswandern kann, aufgenommen wird? Ja, ist hier bei uns ja keine Diskussion. Ja, aber Israel auf der Anklagebank. Gut, die geistliche Beziehung zum Land. Beten wir, dass auch heute mehr Menschen in Israel Jeschua erkennen. Und das auf arabischer Seite, auf palästinensischer Seite. Überlegt mal, welch ein Wunder geschehen würde, wenn heute die Verantwortlichen der Hamas zum Glauben an Jeschua kommen würden. Und wenn sie dann heute die Waffen niederlegen und die Geiseln freilassen, wird morgen ein Friedensplan unterzeichnet werden. Das ist das Entscheidende. Es liegt nicht an Israel. Für Israel geht es ums Überleben. Und insofern, das Wachstum der messianischen Bewegung in Israel, heute gibt es weit über 130 Gemeinden. Wenn ihr seht, in den 70er, 80er Jahren, da gab es 8 bis 10 Gemeinden. Auch das ist ein Zeichen prophetischer Erfüllung. Der Herr kommt bald. Ist das nicht schön? Und insofern, der Herr will, dass wir eine Einheit sind. Egal, wo wir sind, egal, wir gehören geistlich zusammen. Und eines Tages, vielleicht im himmlischen Jerusalem, werden wir miteinander die Palmwedel halten, ja, und miteinander singen und den Herrn anbeten. Warum können wir das nicht hier schon gemeinsam machen? Ja? Das heißt, wir können hier schon vorschatten dessen, ja, was dort einmal Realität sein wird. Und da dürfen wir uns in Liebe ermutigen, da dürfen wir uns in Liebe letztendlich auch helfen. Für mich ist da das, sind ja Hebräisten, gell? Nachamu, ja, tröstet. Das heißt, komm an meine Seite, lass uns gemeinsam gehen. Lass uns Schulter an Schulter, lass uns Hand in Hand, lass uns Schritt für Schritt gemeinsam, ja, füreinander Verantwortung. Und oft ist es so, ja, man sieht sich hier, die ganze Woche ist rum, man lebt in seiner Einsamkeit, niemand war mehr da, nächsten Sonntag sieht man sich wieder, hallo, ja. Aber ansonsten, der Alltag wird nicht von Gemeinschaft geprägt, eher von Anonymität. Und so soll es eigentlich nicht sein. In Versöhnung miteinander leben, gemeinsam miteinander leben. Und insofern, hier könnt ihr nicht erkennen, wer Jude ist, wer Christ ist, wer Araber ist, ist die Jüngerschaftsschule Lech Lecha. Sie sind gemeinsam unterwegs, ja. Hier ebenso eine andere Arbeit, ja, von der Arabischen Bibelgesellschaft, die sehr, sehr bedroht ist. Schaut, vor 30 Jahren war der Großraum Bethlehem noch christlich gewesen. Heute gibt es nur noch eine Handvoll. Und wer nach Bethlehem reist, der findet dann auch noch Schilder, rote Schilder. Ist ja das Territorium der palästinensischen Autonomiezone, der es den Israelis bei Todesstrafe untersagt, das Land zu betreten. Das sind die Realitäten. Und hier in Jordanien, Juden und Araber miteinander in der Jüngerschaftsschule, an der Konferenz. Für die Palästinenser am Gaza, wer da gläubig ist an Jesus, würde das Todesstrafe bedeuten von der Hamas. Hamas hat alles Christliche vernichtet. Es gab von YMCA ein Schachclub, ein Café, alles in die Luft gesprengt. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit, auch der kirchlichen Weltöffentlichkeit. Aber es ist nicht thematisiert worden. Das Leid der Christen in der arabischen Welt ist das Bluten Jesu am Kreuz, heute gegenwärtig. Und das ist kein Thema hier bei uns. Ein unsägliches Leid. Ich könnte Zahlen nennen, wie die christliche Situation früher in Syrien, in Ägypten, aber auch in Jemen, in Katar und so weiter. Nein. So wie das Judentum in den Ländern vernichtet wurde, so ist das Christentum auch systematisch vernichtet worden. Und vor allem, das waren ja alles mal Länder, die christlich waren. Türkei war mal das größte christliche Land gewesen. Syrien war das größte christliche Land Kleinasiens. Ägypten war die erste christliche Nation auf unserem Globus. Die erste Bibelschule haben nicht die Baptisten gegründet. Die haben die Ägypter gegründet in Alexandrien. Was ist geschehen? Was waren die Prozesse, dass die heutigen muslimischen Staaten, die ursprünglich mal auch christliche Staaten waren? Und insofern, jetzt komme ich zum Ende. Lasst uns als Gläubige in Christus gemeinsam vor Gott stehen. Nehmt euch nicht nur als Israel-Gebetskreis, sondern ihr als Gemeinde. Nehmt die Gebetsanliegen wahr, nehmt sie auf in Israel und darüber hinaus. Wo ihr seid, betet. Tritt aber auch als Bürger auf. Tritt als Christ auf. Erhebt deine Stimme als Bürger. Das ist das, was wir tun können. Das bedeutet auch aus unserer Bequemlichkeit raus. Egal, bei Mose fing das Programm mit 80 an. Aaron war 83. Wer ist hier 83? Also habt Mut und ihr Jüngeren, wartet nicht so lange. Ja? Habt Mut jetzt schon. Ja? Und Juden und Nicht-Juden, wir sind gemeinsam in der Nachfolge Jesu. Und eines Tages sind wir dann hier mit dem Herrn unterwegs. Und insofern, jetzt mache ich einen Schritt weiter, treten wir in Wort und Tat, jetzt war ich zu schnell, nochmal zurück, treten wir in Wort und Tat für die Anliegen der jüdisch-messianischen Bewegung ein. Treten wir in Wort und Tat gegen jede Form von Antisemitismus, auch den christlichen Antisemitismus auf. Und leider treffe ich den christlichen Antisemitismus immer wieder. Er kommt sehr fromm daher, aber geht immer zulasten der Juden und signalisiert den Triumph der Kirche bzw. der Gemeinde. Und da müssen wir unsere Sinne schärfen. Die frohe Botschaft Jeschuas ist von Juden in die Welt ausgegangen, nun kehrt die Botschaft zu den Juden zurück. Beten wir daher, dass noch viele den Messias erkennen. Und auch, dass viele noch in der jüdisch-messianischen Bewegung eine geistliche Heimat finden. Und insofern Patenschaften. Wir haben auf der Amtsi-Webseite alle messianischen, auch arabisch-christlichen Arbeiten verlinkt. Da können Sie direkt hingehen. Fürbitte, Spenden, wo es möglich ist, Öffentlichkeitsarbeit, dass ihr selber auftritt. Ja. Und insofern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.